in der Nachfolge Jesu, den wir gehen, hätte beinahe gesagt müssen, wie war mein Jesus eigentlich, aber den wir gehen sollen. Uns ist derselbe Weg vorgezeichnet, das hatten wir auch beim letzten Mal, wenn wir ein bisschen aufmerksam waren. Bei der letzten Predigt haben wir das ja gehört, dass er uns dieser Weg gewiesen ist. Wir sind ja jetzt schon etliche Kapitel unterwegs im Johannesevangelium, über die Mitte hinaus schon. Und ich finde, da wurden mehrere Grundprobleme bei den Juden offenbar. Die Juden, sie waren blind, sie erkannten sich nicht als Sünder. Und das ist auch kein Unterschied zu allen anderen Menschen, wie das Paulus auch in Römer 3 feststellen muss. Von den Juden heißt es sogar in Johannes 8, Vers 30, dass sie an ihn glaubten. Was war das für ein Glaube? Der Jesus hat alles versucht, ein regelrechtes Mühen, sehen wir in Kapitel 8, wenn wir es aufmerksam lesen, sie zur Erkenntnis der Sünde zu führen, sie schlussendlich von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Doch sie erwiesen sich als selbstgerecht und bezüglich der Sündenerkenntnis als völlig blind. Und die religiöse Führung, die zeichnete sich immer wieder aus in ihrem Streben nach Ansehen, nach Ehre. Und die Obersten und Führer, sie beherrschten das Volk, sie waren regelrecht machtbesessen. Sie wehrten sich auch von ihren eigenen Gedankengebäuden loszulassen. Und die Volksmenge, das sehen wir auch hier in diesen Kapiteln, Kapitel 12 auch wieder, sie hatten völlig falsche Vorstellungen von dem, wer der Jesus bzw. der Messias wohl sei. Und sie hatten auch dementsprechend falsche Erwartungen. Und das musste der Herr auch immer wieder korrigieren oder versuchte es zumindest. Wir finden einige Ausnahmen, zu denen werden wir noch kommen, zum Beispiel die Maria von Bethanien. Und ich glaube, ich bin tiefst überzeugt, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, es gibt sehr viele Parallelen in diesen Merkmalen, die ich gerade genannt habe, zu uns heute. Jeder natürliche Mensch, die Bibel sagt es uns deutlich, er ist völlig blind, völlig unwissend in Bezug auf Gott. Also er vermag geistliche Dinge nicht zu verstehen, nicht zu beurteilen. 1. Korinther 2 redet auch deutlich davon. Selbst die Dinge, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, mit der Geburt, hat er und ist dabei, jeder Mensch ist dabei, das alles, was Gott hineingelegt hat in ihn, in seinem sündhaften Leben und Treiben immer mehr totzutrampeln. Zum Beispiel die Ewigkeit in ihren Herzen, also ein Wissen um den lebendigen Gott oder auch das Gewissen. Die Menschen trampeln es immer mehr tot. Ansehen und Ehre oder Macht waren schon sicherlich vielen Menschen ein Hindernis, überhaupt zum Glauben zu kommen, sich zu bekehren. Auch hier liegen viele Gefahren für uns als Kinder Gottes, erst recht, wenn wir zum Beispiel, wie ich hier in der Öffentlichkeit der Gemeinde, einen Dienst tue. Falsche Vorstellungen von dem, wer der Jesus wohl sei, und entsprechend falsche Erwartungen finden wir heute immer mehr in der Gemeinde Jesu, in den sogenannten Entwicklungen, wie sie heute stattfinden, in diesem sogenannten Wohlstandsevangelium zum Beispiel oder in dieser Willow-Krieg-Bewegung. Oder es wird schon lange so getan, auch in verschiedenen Kreisen, werden Überzeugungen, Meinungen verbreitet, dass Kinder Gottes gar nicht krank werden könnten oder nicht mehr leiden müssten. Die Bibel sagt da was anderes. Also es könnte durchaus sein, dass sich da besonders heute in manchen Fällen um ein regelrecht falsches Evangelium handelt, was hier verkündigt, was hier gelehrt wird, was hier gelebt wird. Und wer sich darauf einlässt, der läuft Gefahr, mindestens bitter enttäuscht zu werden. Manche vielleicht sogar werden dabei um ihr ewiges Heil betrogen. Von daher ist es wirklich wichtig für uns, dass wir entsprechend der Wahrheit belehrt sind oder werden. Also die Absichten Gottes, immer wieder in Kapitel 12 auch hier, die falschen Vorstellungen, über den Herrn Jesus, letztlich auch zu korrigieren. Die wahre Absicht Gottes ist es ja gewesen, und das ist eigentlich das Hauptthema von heute auch, in seinem Sohn, durch die Sendung seines Sohnes, durch das Werk am Kreuz, die Grundlage zu legen für die Rettung von verlorenen Seelen. Und wir sehen hier im Zentrum heute besonders diesen unbedingten Gehorsam des Sohnes, diesen Weg zu gehen. Das Volk, vielleicht ein paar Höhepunkte nochmal vom Kapitel 11 und 12, das Volk, ja sogar bis hin auf die Jünger, auch auf diese Jünger, auf die Jünger fällt dieser Schatten, die waren blind für die wahre Absicht Gottes und den Weg des Herrn Jesus zum Kreuz. Sie waren wie festgenagelt im Vordergründigen. Sie haben das auch schon gesehen in Kapitel 6, als sie den Herrn Jesus zu ihrem Brotkönig machen wollten. Oder auch immer wieder neu Zeichen fordernd. Und auch immer wieder, wie auch hier im Kapitel 12, werden diese Kontraste, diese Gegensätze immer mehr deutlich zwischen dem, der gekommen war, um zu retten, was verloren war, und den Sündern, vor allen Dingen der religiösen Führung. Er suchte das Leben, sie aber, sie hassten ihn. Sie suchten den Tod, ich würde sogar sagen, sie suchten ihren eigenen Tod. In Sprüche 8, Vers 36 heißt es mal: Wer aber an mir sündigt, und der Fußnote bei mir steht da, wer mich verfehlt, der tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Angetrieben von ihrem Vater, ihr Vater war der Teufel, der Jesus hat es deutlich gesagt, in Johannes 8, 44, trachteten sie nach dem, der das Leben war, der Urheber des Lebens und der Urheber ewigen Heils. Aber wir können auch immer wieder sehen, auch in diesem Kapitel, dass Gott letztlich am längeren Hebel sitzt, dass Gott zu seinen Zielen kommt, dass Gott den Sieg davonträgt und auch, wie er sich immer wieder, und das umso mehr wir den Tagen des Herrn Jesus auf dieser Erde entgegengehen, immer mehr verherrlicht. Wir haben das gesehen am Anfang von Kapitel 11, in der Auferweckung des Lazarus, was sicherlich für die Geschwister damals, und auch wenn wir heute irgendwelche Schreckensnachrichten bekommen, auch uns fällt das sehr schwer, manche sind da auch betroffen, aber auch sie damals, die Schwestern des Lazarus, sie waren zutiefst erschüttert. Aber Gott hat sich durch den Tod des Lazarus in seiner Auferweckung verherrlicht. Auch die Maria von Bethanien überhaupt, das sehen wir dann in Kapitel 12, sie war wirklich ein Lichtblick, auch wenn der Heilige Geist damals zu diesem Zeitpunkt noch nicht bleibend innewohnend war, war sie hier vom Heiligen Geist geführt. Ich habe da keine andere Erklärung. Schon im Hinblick darauf, dass sie den Leib Jesus salbte im Vorgriff auf sein Begräbnis, was der Jesus ja später dann offenbar macht. Und sie war voll Liebe zum Herrn Jesus, von der Liebe zum Herrn Jesus erfüllt. Wie wäre sie dort ansonsten, die Frage stelle ich mir, wie wäre sie sonst fähig gewesen, ein solch großes Opfer zu bringen? Also auch vom Wert. Martin hat es ja damals vorgerechnet. Das ist vielleicht vergleichbar auch mit der Witwe, die alles hergab, was sie hatte. Die einlegte alles, was sie hatte. Und außerdem, was wir auch hier sehen können, sie verwendete bei ihrem Dienst an dem Herrn ihre Haare, welche ihre Herrlichkeit waren. Also Maria war ein Vorbild an Hingabe, Dienst und Ehrerbietung. Und das darf auch für uns ein Vorbild sein. Darin, wie wir unseren eigentlichen Bestimmungszweck erfüllen sollen. Hingabe, Dienst und Ehrerbietung. Darin war sie ein Vorbild. Der Einzug in Jerusalem und das Ansinnen der Griechen, das ist ja von den Griechen dann die Rede, der Einzug in Jerusalem war für Gott ein Zeugnis von der zukünftigen Herrlichkeit seines Königs. Und für Gott erfüllte sich ein Lob oder erfüllte sich das Wort aus Sacharja 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht, ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also dieses Lob Gottes geschah, ohne dass die Volksmenge sich der Tragweite darüber, also hinsichtlich der Tragweite im Klaren war. Das Volk erkannte das gar nicht. Und das Volk hatte anscheinend wirklich die Erwartung, dass jetzt der Herr Jesus seine Königsherrschaft antreten würde. Also der Einzug in Jerusalem, er war in Bezug auf die Menschen eigentlich ein Strohfeuer. Die Menschen waren begeistert, sie waren dem Herrn entgegengegangen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen, die Auferweckung des Lazarus, getan hatte. Und sie suchten das Vordergründige. Wie ich schon gesagt habe in Johannes 6, sie wollten ihn zu ihrem König machen. Vielleicht auch die Besatzung durch die Römer loswerden. Also echter Glaube, der auf Erkenntnis von Sünde zurückgeht, ist hier sicher nicht auszumachen. Echter Glaube will den Herrn nicht zum Brotkönig haben, zu dem, der mich versorgt, vorderkönig zumindest nur, sondern zum wirklichen Herzenskönig der Herzen haben. Wahrscheinlich hatten auch die Griechen ähnliche Motive. Sie hatten ja von der ungeheuren Weisheit des Herrn Jesus gehört. Vielleicht war das ihr Motiv. Vielleicht wollten sie diese Weisheit für sich nutzen, wo sie ihn sehen wollten. Sie hatten das wahrscheinlich mitbekommen, dass die Beziehung des Herrn Jesus zu der religiösen Führung auf des Messers Schneide stand. Und da sahen sie wahrscheinlich große Gefahr für ihn. Vielleicht waren sie von dem gleichen Geist inspiriert, wie seinerseits der Petrus, als er in Matthäus 16 sagt, wo der Herr sein Leiden ankündigt. Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Also wohl von daher, auf diesem Hintergrund ist es vielleicht zu verstehen, dass der Jesus hier eine Antwort gab, die man so auf den ersten Blick gar nicht in Zusammenhang bringt mit dem Anliegen dieser Griechen. Also er, der Herr Jesus, auch wenn wir manches vielleicht vermuten, er wusste mit Sicherheit, was ihr Motiv war, ihn zu sehen. Und er sagt ganz klar an dieser Stelle in Vers 23, 24, was sein Auftrag war, dem er mit absolutem Gehorsam nachkommen müsste. Wir kommen zu unserem eigenen Predigttext ab Vers 27. Ich lese ihn jetzt mal nicht, ich gehe jetzt Vers für Vers davor. Vielleicht könnten wir auch darüber ein paar Fragen stellen. Vielleicht die, wer meinen wir wohl, dass der Christus sei? Welche Erwartungen haben wir im Zusammenhang mit dem Glauben an den Herrn Jesus? Was ist unsere Zweckbestimmung? Soll er uns bedienen oder sollen wir ihm dienen? Oder muss es immer so ausgehen, dass wir ohne Leiden durch dieses Leben kommen? Müssen wir noch leiden? Können wir noch krank sein? Und ähnliche Fragen. Vers 27, 28 habe ich überschrieben mit die dem Glauben folgende Verherrlichung. Entschuldigung, die dem Gehorsam folgende Verherrlichung. Da sagt der Herr Jesus, jetzt ist meine Seele bestürzt oder erschüttert und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wiederum verherrlichen. Also Herr Jesus war und ist auch noch wahrer Mensch, als wahrer Mensch in den Himmel eingegangen übrigens, als der Sohn des Menschen. Das vollkommene Menschsein des Herrn Jesus wird unter anderem auch hier in Vers 27 klar gezeigt. Er war wirklich Mensch. Der Mensch besteht ja bekanntlich aus Leib, Seele und Geist. Und wir sehen immer wieder auch Äußerungen oder Worte Gottes, wo das zum Ausdruck kommt, zum Beispiel Hebräer 10, Vers 5. einen Leib aber hast du mir bereitet. Oder er machte auch bestimmte Erfahrungen, die zeigen, dass er einen wirklich menschlichen Leib hatte. Er war zum Beispiel ermüdet. In Johannes 4, Vers 6. Oder auch, er hatte einen wirklich menschlichen Geist. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. In Johannes 11, 33, ganz in der Nähe, was wir gerade hatten. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Oder auch, wie gesagt, hier die betreffs die Seele, Johannes 12, 27, jetzt ist meine Seele erschüttert. Wie wurde der Jesus Mensch, beziehungsweise was bedeutete das? Das sollte man sich mal vor Augen stellen. Also bevor er auf diese Erde, in diese Welt kam, war er Schoßkind beim Vater. Er war alle Zeit in absoluter Harmonie mit seinem Vater und diese Harmonie wurde auch durch nichts wie Finsternis oder Sünde gestört oder getrübt. Es fehlte ihm an nichts. Bedenken wir, was das bedeutet, dass der Sohn herabstieg zur Erde. Gott ist der Höchste und sein Sohn war und ist eine Person der Gottheit. Und jetzt erniedrigte sich der Sohn Gottes, er erniedrigte sich selbst und wurde Mensch. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet? Von so einer Höhe zu kommen, der absolut Höchste, erniedrigte sich zu nichts. Er machte sich zu nichts und wurde Mensch. Er, der Allerhöchste, der ewige Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Allgewaltige, Allwissende und Allgegenwärtige, er machte sich zu nichts. Vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Nachdem ich durch Betriebsschließung vor einigen Jahren meine Arbeit verloren habe, nahm ich dann nach weiteren 2 Jahren einen 400-Euro-Job an. Und ich verdiente in meiner vorigen Beschäftigung ein Vielfaches von dem, was ich dort als Lohn bekam. Und dazu waren das Tätigkeiten, die körperlich ziemlich schwer waren. Und vor allen Dingen mit sehr viel Dreck, ich sag's mal so derb, auch mit sehr viel Gestank manchmal zu tun hatten. Menschlich beurteilt war ich da von oben nach unten erniedrigt worden. Und ich muss euch ehrlich sagen, es fiel mir anfangs sehr schwer, das zu akzeptieren, da ein Ja zu finden. Und anfangs habe ich mich etliche Male dabei erwischt, wie ich vor allen Dingen vor Menschen, die mir dort begegnen, die mich auch kannten, schon vorher kannten, mich darstellte, dass die Arbeit eigentlich nicht meinem Niveau entsprach. Also war ganz schön viel Stolz im Spiel. Und dass ich vorher eine weit, weit mehr anerkanntere Arbeit getan hatte. Genau genommen hatte ich mich doch nur, zumindest aus Gottes Sicht, vom Nichts zum Nichts erniedrigt. Außerdem hatte der Herr Jesus mir dieses verordnet. Und ich kann sagen, im Nachhinein, und irgendwann kam ich auch so weit, konnte ich das aushalten, auch vor Menschen ein Nichts zu sein, weil ich meine Identität in dem Herrn Jesus habe, meinen Wert in Christus habe. Dem Herrn Jesus, auch das sollten wir uns mal vorstellen, dem Herrn Jesus begegnete das genaue Gegenteil von dem, was er vorher hatte, was er verlassen hatte. Er kam dorthin, wo alles andere war als Harmonie. Das Gegenteil. Streit, Krieg, Neid, jede Ungerechtigkeit, jeder Auswuchs des Bösen. Und das in jedem Menschen. Und dorthin kam er, wo der Fürst der Welt das Sagen hatte. Unter Zulassung Gottes, ist klar. Und dorthin kam er, das klang auch heute Morgen schon mal an, wo ihn eigentlich keiner haben wollte. Keiner hat sich ausgestreckt danach, nach ihm. Und grundsätzlich würden sich alle Menschen an ihm stoßen, so war es auch. Und selbst für Gutes tun würde er Böses vergolten bekommen. Und wenn er das offenbarte, was er war, Licht, Wahrheit, der Weg zu Gott, das Leben, Gerechtigkeit und so weiter, würde er abgelehnt und gehasst werden. Die Menschen liebten ja die Finsternis mehr als das Licht. Und kaum einer der Menschen, manchmal noch nicht einmal die Jünger, verstand ihn oder fühlte mit ihm. Es sei denn, Gott gab manchem einzelne Lichtblicke. Im Psalm 69, Vers 20 heißt: Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend und ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keines und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Als Herr Jesus litt schon aufgrund und unter der Ungerechtigkeit der Menschen, bevor er dann leiden musste im Gericht Gottes wegen unserer Sünden. Warum war er so erschüttert? Er war deswegen so bestürzt, so erschüttert, weil er als Mensch durch das Gericht Gottes gehen musste, was wir durch unsere Sünden verursacht hatten. Der Zorn Gottes, den wir verdient hätten oder hatten, würde sich an ihm entladen. Und das bedeutete gewaltige, kaum auszuhaltende Leiden und Schmerzen, körperlich wie seelisch. Der Hohn, das hatten wir gerade gelesen, der Hohn und der Spott und die Verachtung der Menschen und der Finsternis. Die Anfeindungen, die Misshandlungen, ehe er ans Kreuz geschlagen wurde. Das unsägliche Leiden, nachdem er ans Kreuz geschlagen wurde. Und er würde letztlich von allen Menschen verlassen sein, bis auf wenige Ausnahmen. Ein paar von ihnen, besonders Frauen, hielten am Kreuz bei ihm aus. Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, da ihr zerstreut sein werdet, ein jeder in das Seinige, und mich allein lassen werdet. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das Schlimmste kam dann noch. Der Vater ging mit ihm. Das hatten wir auch in 1. Mose 22 im Vorbild gesehen. Der Vater ging mit ihm, bis alle Sünden der Welt auf ihn gelegt waren. Er zur Sünde gemacht war. Dann musste auch der Vater, Gott ihn verlassen. Es gab keinen anderen Weg. Es war Gottes Ratschluss. Und dieser musste vollzogen werden. Licht und Finsternis musste geschieden werden. Sünde musste verurteilt, musste gerichtet werden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. In diesem Sinn redete er Jesus auch mit dem Vater. Er redet ja hier mit dem Vater, Vers 27. Was soll ich sagen? Rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ein absolutes Ja zu den Wegen Gottes, zu seinem Weg ans Kreuz. Das Gericht Gottes und seine Begleitumstände hatte der Herr Jesus vor Augen. Und zwar in einer Größe, in einer größeren Breite, in einer größeren Tiefe, als dass ich das je beschreiben könnte. Und das nicht erst ab da. Der Zustand seiner Erschütterung war anhaltend. Entschuldigung. Das zeigen uns auch andere Schriftstellen, wo er zum Beispiel Lukas 12, Vers 50 von seiner Taufe redet. Seine Taufe würde nicht an der Stelle, also an der Stelle ist keine Wassertaufe gemeint, Er redet hier von seiner Taufe, als von seinem Tod durch Untertauchen im göttlichen Gericht. Psalm 69, Vers 1 und 2 heißt es: Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Vers 2: Ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Also Psalm 69, Psalm 22, das sind Psalmen, die prophetisch reden von den Leiden des Herrn Jesus im Gericht, im Zorn Gottes, unter dem Zorn Gottes. Oder auch wenn wir an den Gebetskampf denken im Garten Gethsemane. Oder wie gesagt, an diese Psalmen, die da prophetisch reden von seinem Kampf. Sein Gehorsam als Mensch behielt letztlich die Oberhand, obwohl es wirklich ein gewaltiger Kampf war, ein wirklich große innere Nöte waren, durch die der Jesus ging. Aber letztlich trug er immer wieder neu den Sieg davon, indem er immer wieder neu ein Ja hatte zu diesem Weg. Oder immer wieder dieses Ja bekräftigt hat zu diesem Weg. Was war das? Eine Verherrlichung Gottes schon in diesem Stadium. Allein, wenn er sah, dass sein Sohn diesen unbedingten Willen hatte, diesen Weg zu gehen, den er vom Vater vorgezeichnet bekam. Kein anderer Mensch hätte in diesem Kampf bestanden. Jeder andere hätte darum gebeten, dass dieser Kelch unbedingt an ihm vorübergehe. So einen Kelch zu trinken, dazu ist kein Mensch fähig. Er war gekommen, den Willen des Vaters zu tun, und durch sein Werk am Kreuz würde der Name des Vaters verherrlicht werden. Es fällt auf, wie ich schon gesagt habe, dass diese Verherrlichung, oder das, wo es hier um Herrlichkeit, dass es immer wieder um Herrlichkeit geht, umso mehr wir den Tagen des Herrn, in den Tagen des Herrn zum Ende kommen. Die Verherrlichung des Vaters schließt immer wieder auch die Verherrlichung des Sohnes mit ein. Das heißt auch, dass der Vater dem Sohn Vollmacht und Kraft gab, beziehungsweise durch den Sohn hindurch wirkte. Das hatten wir aber, wie gesagt, bei der Auferweckung des Lazarus gesehen. Johannes 11, Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und wie gesagt, den ganzen Weg war der Vater immer mit dem Sohn gegangen. Der Sohn war nie alleine. Erst als er zur Sünde gemacht ward, musste Gott ihn verlassen. Und der Vater hatte seinen Namen durch das ganze Leben bzw. den ganzen Dienst seines Sohnes hindurch verherrlicht. Und er würde ihn durch das Kreuz und die Auferstehung wiederum verherrlichen. Und diese Stunde stand dem Herrn Jesus jetzt völlig vor Augen. Ich komme da nochmal später, das setze ich mal weiter hinten ans Ende, zu einer Anwendung noch für uns an der Stelle auch, wenn es um unsere Nachfolge geht. Dass sich der Vater auch, oder beziehungsweise der Sohn sich auch in unserem Leben verherrlichen will, in ähnlichen Umständen besonders. Vers 29 und 30, die Bestätigung oder Zustimmung für den Sohn. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere aber sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Also wir hatten schon auch in der vergangenen Betrachtung gesehen, dass der Sohn bzw. der Vater immer wieder Dinge wirkte oder tat, wegen der Jünger bzw. wegen des Volkes, mit dem Ziel, dass sie glauben sollten. Die Volksmenge hatte hier eine Stimme vernommen, aber kein Wort verstanden, so wie es aussieht. Offensichtlich hatten manche nicht einmal erkannt, dass es überhaupt um eine Stimme handelte. Die Menschen nahmen lediglich ein Geräusch wahr, wobei einige an ein Donnern dachten, andere an das Reden eines Engels. Offenbar war es Gottes Wille, dass die Volksmenge zwar die Stimme, also den physikalischen Laut, hören sollte, aber die Worte nicht erkennen konnten. Selbstverständlich hat er Jesus diese Worte erkannt und dazu hätte es nicht einmal eines physischen Schalles gebraucht. Mir fehlt jetzt gerade das Wort. Also ihr versteht schon. Wäre nicht mal ein physikalischer Schall notwendig gewesen, damit er Jesus die Worte des Vaters verstanden hätte. Völlig klar. Also der Jesus wusste, um was es da ging, sinngemäß, was der Sinn der Worte war. Der Jesus klärt das Volk nun hier auf, dass das, was sie gehört hatten, rein und ihretwillen geschehen war. Die Menschen sollten wohl erkennen, dass der Himmel bzw. Gott im Himmel die Person des Herrn Jesus und seinen Weg im Gehorsam anerkannte bzw. sich zu ihm stellte. Vers 31, das Gericht der Welt und ihres Fürsten. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das Gericht dieser Welt stand nun unmittelbar bevor. Es würde genau auch in der gleichen Stunde, die der Jesus hier meint, von der er in Vers 23 gesprochen hatte, vollzogen werden. Der Fürst dieser Welt, Satan, würde hinausgeworfen werden. Und zwar im Tod des Herrn Jesus würde die Welt gerichtet werden. Ausgerechnet durch Gehorsam bis zum Tod. Das ist übrigens ein Kennzeichen des Lichtes. Das kennzeichnet das Licht, Gehorsam. Und die Finsternis kennzeichnet unter anderem Ungehorsam. Also er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und machte in seinem Tod den zunichte, der die Gewalt des Todes hatte. Das ist der Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Und damit hatte der Teufel auch alle seine Rechte und seine absolute Gewaltherrschaft über die Menschenseelen verloren, die einmal dem Herrn angehören würden. Vollzogen dann, wenn sie sich durch Glauben mit dem Herrn Jesus verbunden haben würden. Solche würden dann auch gleichzeitig teilhaben an dem, was der Jesus erwirkt hat am Kreuz. Vielleicht noch ein kleines hinterher. Der Teufel befindet sich seit seinem Versuch, sich über den Höchsten zu überheben, ununterbrochen unter dem Gericht Gottes, was stufenweise an ihm vollzogen wird. Dabei haben wir eine Stufe gesehen. Die letzte Stufe wird sein, nach dem 1000-Jahr-Reich, wo er dann während dem 1000-Jahr-Reich, das ist auch eine Stufe, in den Abgrund hinabgebunden wird, damit er nichts tun kann im 1000-Jahr-Reich. Aber am Ende, nach Ablauf des 1000-Jahr-Reichs, wird er dann auf Ewigkeiten in den Feuersee geworfen werden, dorthin, wo schon das zu dem Zeitpunkt das Tier und der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, steht hier. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20, Vers 10. Wir kommen zu Vers 32, 33. Nach seiner Erhöhung wird der Sohn alle zu sich ziehen. Da sagt er in Vers 32, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies sagte er aber andeutend, welchen Todes er sterben sollte. Im vollbrachten Werk auf Golgatha würde Gott unter anderem all das, was sich der Fürst dieser Welt zurechtgelegt hatte, zunichte machen. Und noch mehr, er würde seinen Christus, der sich so tief hinab erniedrigt hatte, erhöhen über alles. Wir lesen das in Philipper 2. Der Jesus erklärt hier selbst, was das heißt, von der Erde erhöht. Zuerst bedeutet das seinen baldigen Tod am Kreuz. Seine Erhöhung aber, das möchte ich an der Stelle sagen, geht noch weiter. Gott würde nicht zulassen, wie es in Apostelgeschichte 2 steht, dass sein Frommer die Verwesung sehe. Er würde auferweckt werden aus den Toten. Ohne die Auferweckung wäre das Kreuz ja völlig nutzlos und unser Glaube wäre Absolut vergeblich. 1. Korinther 15. Und das Zweite noch, oder das Dritte eigentlich, erstens sein Tod, zweitens seine Auferweckung, das Dritte, er würde aufgenommen bzw. hinaufgetragen werden in den Himmel. Aber nach seiner Erhöhung wird er alle zu sich ziehen. Was heißt das? Alle zu sich ziehen. Das kann bedeuten, einmal alle, dass alle Menschen entweder zur Erlösung oder zum Gericht gezogen werden. Und wenn es um Rettung geht, dann sind beide, der Vater und auch der Sohn, beteiligt an diesem Ziehen. Johannes 6, 44 zum Beispiel. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Aber alle, die sich nicht freiwillig zum Sohn ziehen lassen, damit sie errettet würden, werden als Sünder vor das Gericht Gottes gezogen werden. Johannes 5, 28, 29, wundert euch nicht darüber, dass, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichtes. Es kann, wie gesagt, auch sein, dass mit alle gemeint ist, alle, und zwar aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Das kann auch sein. Vers 34. Die falsche Vorstellung bzw. Erwartungshaltung der Volksmenge. Die Volksmenge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Also erstmal der Begriff Sohn des Menschen nochmal, deswegen, weil er von Maria, einer Jungfrau, geboren, aber keinen menschlichen Vater hatte, also nicht von einem menschlichen Vater gezeugt wurde, aber von einer Frau geboren wurde. Er wurde durch Gottes Geist gezeugt, von daher reden wir von ihm oder redet er von sich selbst auch, von dem Sohn des Menschen als auch vom Sohn Gottes. Hier haben wir eine seltene Stelle, dass andere davon reden, dass er der Sohn des Menschen ist oder überhaupt den Begriff Sohn des Menschen verwenden. Die Juden erkannten einige Dinge richtig, aber eine mindestens falsch an der Stelle. Richtig, aus dem Gesetz hatten sie gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und richtig ist auch, der Christus und der Sohn des Menschen waren ein und dieselbe Person. Und richtig war auch, erhöht bedeutet sterben. Aber falsch, sie konnten das nicht übereinbringen, dass er dann sterben müsste, wo er doch bleiben müsste in Ewigkeit und jetzt sterben sollte. Das irgendwie haben sie das nicht auf die Reihe gekriegt. Also wir als Kinder Gottes wissen auf jeden Fall, das habe ich ja schon gesagt, zur Erhöhung des Sohnes des Menschen gehört nicht nur sein Tod am Kreuz, sondern auch seine Auferweckung. Und sein Sterben steht nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass er bleibe in Ewigkeit. Die 3 Tage im Grab waren ein reiner Zwischenzustand. Er musste ja auferstehen, aber er musste zuvor leiden, ehe er auferstehen konnte und in die Herrlichkeit eingehen. Lukas 24, 26 heißt, da redet er, glaube ich, zu den Emmaus-Jüngern, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann zu den Jüngern im selben Kapitel, Vers 46, er sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und also musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Wenn er sagt, also steht geschrieben, ist das ein Rückbezug aufs Alte Testament. Auch Paulus redet in dieser Weise, auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Altes Testament wären so zum Beispiel Stellen wie die prophetischen Psalmen, Psalm 22 oder 69, oder diese zentrale Stelle Jesaja 53. Und da habe ich übrigens auch mal im Internet gesucht an der Stelle, habe ich schon des Öfteren gehört, dass die Juden diese Stelle in Jesaja 53 anders verstehen als unser einer. Man ist der Auffassung, dass der Gottesknecht, von dem hier die Rede ist, nicht der Messias ist, der für die Übertretung der Menschen gelitten hat und sterben musste, sondern es handelt sich hier, meinen die Juden, um Gottes irdisches Volk, sein Volk Israel, das über die Jahrhunderte immer wieder wegen der Ungerechtigkeiten und Übertretungen der Nationen leiden musste. Also wegen ihrer Ungerechtigkeiten oder aufgrund ihrer Ungerechtigkeiten zu leiden hatten unter den Nationen. So sehen die das so ähnlich, wenn ich es recht verstanden habe. Also die Juden waren schlussendlich enttäuscht und verwirrt. Sie brachten das nicht zusammen. Wenn jemand bleiben soll in Ewigkeit, dann wäre das ein Widerspruch dazu, dass er erhöht würde, sprich sterben sollte. Wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Sagen sie hier. Sie hatten diesbezüglich eine falsche Erwartung und wurden an dieser Stelle enttäuscht. Und die Frage, wer ist dieser der Sohn des Menschen, zeigt irgendwo ihre Verwirrung an. Offensichtlich waren sie nun nicht mehr der Meinung, dass dieser der Christus sei. Ich komme zum Schluss. Wir hatten ja gesehen, dass der Jesus diesen unbedingten Willen hatte, den Vater zu verherrlichen durch seinen Tod. Ich will mich da gar nicht so viel dran aufhalten. Ich will es einfach nur mal den Blick auf uns lenken, wovon ja auch in der letzten Verkündigung vom letzten Sonntag die Rede war, in Vers 25 und 26, weil ich bin überzeugt davon, dass uns der gleiche Weg vorgezeichnet ist wie dem Herrn Jesus, wie er ihn hier gesagt hat. Also das Wort von dem Weizenkorn zum Beispiel. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, auch unser Weg ist ein Weg in gewisser Weise des Sterbens. Da sagt er dann in Vers 24 mal mit: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und auch jetzt nochmal die Vers 27, 28, weil ich finde, das ist ein Vorbild für uns auch. Jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wiederum verherrlichen. Also infolge des Sündenfalls sind alle Menschen in Adam dem Teufel anheimgefallen. Und somit sind sie nicht mehr in der Lage, ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung nachzukommen und nach dem Willen Gottes zu leben beziehungsweise zu seiner Verherrlichung da zu sein. Und auf der Grundlage des Erlösungswerkes seines Sohnes ist es nun möglich, und Gott will es auch, dass ein Mensch aus seiner Stellung als Sünder durch Bekehrung und Wiedergeburt in die Stellung eines Gerechten kommen kann. Und wenn das vollzogen ist, ist ein solcher Mensch, wie es in Epheser 2 heißt, geschaffen in Christo Jesu und damit fähig, wiederum seiner ursprünglichen Zweckbestimmung nach für Gott oder entsprechend seinem Willen zu leben. Aber dazu ist es nötig, das eigene Leben zu verlieren an den Herrn Jesus. Das heißt unter anderem Selbstverleugnung, das Ich aufgeben, den eigenen Willen nicht nur hinten anzustellen, diesen sogar unterzuordnen unter den Willen des Herrn. Einwilligung in das, was mir der Herr verordnet hat. Und dann dem Herrn Jesus wirklich den ersten Platz im Leben einzuräumen. Das heißt zum Beispiel nicht, ich mache jetzt erstmal alles andere und wenn da noch Zeit übrig bleibt, dann kann ich ja beten, dann kann ich ja Bibel lesen, dann kann ich ja Gemeinschaft mit Geschwistern pflegen oder irgendeinen Dienst tun. Das meint der Herr nicht. In Vers 26 spricht er hier nochmal den Gehorsam an, ihm zu folgen, beziehungsweise da zu sein, wo er ist. Und im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, ist das der gleiche Weg des Sterbens aus Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht erstirbt. Also der Herr Jesus ist diesen Weg uns beispielhaft vorausgegangen. Aber dieser Weg verheißt auch für den Gehorsamen viel Frucht, wie es auch in Vers 24 steht. Und nicht nur das, Vers 27, 28, der Vater wird es auch nochmal bestätigt, auch im Vers 26 am Ende. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Auch im Vers 27, 28 sehen wir das auch vom Vorbild von Herrn Jesus aus. Der Vater würde einen solchen ehren und der Vater würde und der Sohn würde durch einen solchen verherrlicht werden. Und im Zweifelsfall kann das aber auch heißen, dass Gläubige auf diesem Weg leiden müssen. Gott wird sich verherrlichen. Aber wenn wir ehrlich sind, das haben viele, ich glaube, das können fast alle bestätigen, Gott verherrlicht sich meistens, wenn wir durch Tiefen gehen, wenn alles nicht mehr so ganz glatt läuft. Ich glaube, das können auch alle bestätigen, wenn alles ganz glatt läuft und eine ganze Zeit ganz glatt läuft in unserem Leben, was passiert da? Schlussendlich fragen wir, kam noch nach Gott? Also ich sage mal, in Gegenden wie im Osten oder in Südamerika, wo es den Leuten wirklich dreckig geht, oder jetzt in den Philippinen, da fragen die Leute eher nach Gott, glaube ich. Auch dort die Kinder Gottes, die dort leben müssen, oder in China, hört man immer wieder. Da gab es noch eine Zeit lang eine Reihe von Artikeln in dem Plattform Wolfgang Bühne darüber, über diese Gemeinden dort. Also wenn alles glatt läuft, fragen wir nicht mehr nach Gott. Tendenz ist so. Aber wenn wir leiden müssen, Schwierigkeiten zu erdulden haben oder in große Bedrängnisse kommen, bei Krankheit, Unfall, Katastrophen, Krieg, Verfolgung, es kann sogar sein, dass manche sogar relativ früh ihr Leben, ihr leibliches Leben lassen müssen. Aber da will ich auch mal auf das zurückkommen von vorhin, auch Vers 28, Gott wird, also wie, oder Vers 27, so wie der Jesus zum Vater geredet hat, mit dem Vater geredet hat, auch wenn ein plötzliches Schrecknis, eine schreckliche Nachricht, eine traurige Nachricht oder uns wird Leid angekündigt oder was auch immer, oder uns passiert ein Unfall, ein schwerer, was auch immer. Ich glaube, das sollte uns auch hier ein Vorbild sein, so mit dem Herrn Jesus zu reden, wie der Jesus hier mit seinem Vater geredet hat, ihm ganz klar und offen zu sagen, wie geht's mir jetzt? Ich bin total bestürzt, total erschüttert, total am Boden. Was soll ich sagen? Am liebsten natürlich, rette mich aus dieser Situation ganz schnell. Aber dass wir dann mal ein Ja finden zu dieser Situation, im Hinblick, wie es ja auch der Jesus hier getan hat, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Das ist mir jetzt von Gott verordnet. Vater, verherrliche deinen Namen. Ich glaube, er wird ihn verherrlichen. Vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten, aber so, dass uns damit fast auf die Wolke 7 hebt. Vielleicht ist solchen Trost, den wir nicht verstehen können, wie es auch in Philipper 4 heißt, mit einem Frieden, der über alle Vernunft geht. Durfte ich schon erleben. Oder auch wie du durch Schmerzen hindurch hilfst. Ich habe auch schon wahnsinnige Schmerzen aushalten müssen, wo ich fast die ganze Nacht laut gebetet habe. Egal, wer da rundherum war. Er hat durchgeholfen. Also Paulus sagt uns da, wie gesagt, was ganz anderes. Komme ich nochmal an Anfang zurück. Die Frage, ob wir zu leiden haben oder nicht. Paulus hat den Jüngern auf seinen Reisen zum Beispiel in Lystra, Iconium, Antiochien gesagt, Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Oder auch den Philippern hat er gesagt, Philipper 1, 29, denn es ist euch in Bezug auf Christum geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Die ersten Jünger oder die Apostel, die freuten sich sogar, wenn sie um seines Namens willen leiden mussten. Kann man so einfach nicht nachvollziehen. Oder es wird an vielen Stellen, damit will ich enden, gezeigt, dass Gott ein Tröster ist. Und welch ein Tröster und welch ein Retter. Also wir können gewiss sein, dass er aus gegenwärtiger Not retten wird. Wie auch immer seine Rettung aussehen mag, er wird retten. Auch wenn ich durch das Todestor gehen muss, er wird retten, er wird mir da helfen. Mit Sicherheit. Paulus berichtet, das können wir gerne mal zu Hause nachlesen, das ist ein schönes Kapitel, 1. Korinther, 2. Korinther 1. Wie Gott getröstet hat, wie Gott gerettet hat. Oder auch wenn wir, das hat mich immer schon beeindruckt, dieser Epaphroditus in Philipper 2, er kam, er kam um des Werkes willen, also er war um des Werkes willen dem Tode nahe gekommen, aber Gott hatte sich seiner erbarmt. Und auch zum Schluss haben wir eine Menge Verheißungen, unter anderem dieser zentrale Vers, 1. Korinther 10, 13. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr sie ertragen könnt. Das wird nicht die einzige Verheißung diesbezüglich sein. Soweit.